Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Heute mit dem deutschen Meister, mit dem VfB Stuttgart von 2007, mit dem türkischen Pokalsieger mit Beşiktaş 2011, dazu dem achtfachen deutschen Nationalspieler, dem Champions-League-Spieler mit dem VfB und Bayer Leverkusen. Ganz herzlich willkommen, Roberto Hilbert. Hallo.
Hallo, freut mich.
Das waren jetzt einige deiner größten Erfolge als Spieler, aber du bist auch Trainer. Wir wollen dir in den Kopf des Trainers schauen, denn du bist Co-Trainer der U23 von Greuther Fürth, hast da ja auch selbst ein paar Jahre Fußball gespielt. Du hast natürlich auch einen sehr aktiven Instagram-Account. Eines deiner letzten Hashtags war Never Stop Exploring. Was war denn das Letzte, was du so erkundet und gelernt hast?
Ich erkunde und erlerne jeden Tag irgendwas Neues, ob jetzt Fußballer, Fußballtrainer oder auch als Papa, als Mann, als Vater, als Person, sind jeden Tag irgendwelche neuen Erkenntnisse, die man im Leben lernt. Und das war so ein bisschen damit gemeint.
Und das Wichtigste, was würdest du sagen, was du gelernt hast?
Das Wichtigste ist, es gibt viele wichtige Faktoren in meinem Leben, die ich gelernt habe. Respekt, Disziplin und diese Erfahrungen letztendlich im Leben, positiv wie negativ.
Und wie lernst du, wenn du Sachen lernst?
Indem man zum einen Fehler macht. Aus denen lernt man ganz, ganz viel leider. Oder gut so, dass man daraus lernt, wenn man es natürlich auch zulässt. Und zum anderen Aufmerksamkeit. Also wenn man das auch möchte. Ich glaube, lernen oder erlernen schafft man nur, wenn man es von sich aus auch möchte.
Also sagst du deinen Spielern ganz bewusst, hör zu, bitte macht Fehler?
Unbedingt, weil nur aus Fehlern lernt man. Und die Jungs müssen Fehler machen. Und ich sage immer, und das ist aus einer Überzeugung heraus, Fehler machen, aber Fehler mit Überzeugung machen. Und bin ich persönlich davon überzeugt, dass man einfach nur besser werden kann.
Aber gibt es auch Fehler, die deine Spieler machen, über die du dich trotzdem aufregst?
Unbedingt. natürlich regt man sich da auf, wenn man natürlich einem Spieler gewisse Dinge schon mehrmals gezeigt hat, erklärt hat und dann macht er sie wieder. Aber dadurch erkennt man einfach auch den Mensch in dem Spieler. Aber dazu bin ich da als Trainer, ihm immer wieder dann diesen Fehler aufzuzeigen und ihn dahingehend zu bringen. Oder das ist dann meine Aufgabe, ihm diesen Fehler irgendwann mal, ich sag's mal so, rauszuhämmern, dass er den irgendwann nicht mehr macht.
Hast du ein Beispiel zufällig, wo einer deiner Spieler einen Fehler gemacht hat und danach aus dem Fehler unfassbar viel gelernt hat? Fällt dir da spontan was ein?
Was heißt spontan? Es sind so tägliche Sachen. Also ich glaube, dahingehend, erster Ballkontakt, vorausschauendes Spielen, schnell spielen. Ich sage immer, schnell spielen heißt nicht hektisch werden. Das ist so eine Ansage auch von mir, weil man kann schnell spielen, ohne in Hektik zu verfallen. Und das sind einfach so Dinge, die ich unseren Spielern letztendlich auch immer wieder tagtäglich mitgebe oder letztendlich auch in den verschiedenen Einheiten oder Inhalten, die wir dann trainieren, versuche beizubringen. Und manchmal kriegen sie es halt nicht hin. Das ist dann nun mal so, weil, warum auch immer, man kann nicht immer in jeden Spieler reingucken. Solche Dinge sind letztendlich dabei für mich als Trainer dann gut, weil ich kann dann den Spielern immer wieder was beibringen letztendlich.
Hast du denn selbst, als du noch Spieler warst, was ja wirklich nicht lange her ist, schon gemerkt, da steckt auch Trainer in mir, ich will unbedingt Trainer werden nach meiner sportlichen Laufbahn als Profifußballer?
Nur ganz ehrlich, ganz am Anfang meiner Karriere habe ich das immer wieder vehement dementiert, dass ich auf jeden Fall kein Trainer werden möchte, weil ich mir gedacht habe, nee, da habe ich keinen Bock drauf, mir das anzutun. Nach und nach, wenn man natürlich auch als Spieler ein bisschen älter wird, beschäftigt man sich auch ein bisschen mehr mit der Thematik, auch mit den Inhalten. Man spricht auch öfters vielleicht auch mit dem Cheftrainer oder auch mit dem Co-Trainer oder mit den Co-Trainern. Ich hatte ja das Glück, dass ich immer ein paar mehr hatte in meinen Mannschaften und beschäftigt sich so ein bisschen mehr mit den Inhalten auch. Warum haben wir heute diese Passform gemacht? Warum haben wir diese Spielform gemacht? Was steckt dahinter? Was ist der Sinn dahinter? Und mehr hat mich das auch interessiert. Und je älter ich wurde, ja, desto mehr Interesse habe ich auch in diesem Trainerjob für mich gefunden. Und ja, letztendlich hat Greuther Fürth mir da dann auch die Chance geboten, in diesen Job letztendlich reinzukommen. Und ich habe sie für mich dann genutzt und ich bin wirklich sehr, sehr froh und auch sehr, sehr glücklich, dass ich den Schritt dann auch gemacht habe.
Aber wenn du zurückdenkst, am Anfang, als du auf gar keinen Fall Trainer werden wolltest, was waren da so deine Gedanken? Warum nicht?
Ja, wie gesagt, weil ich mir gedacht habe, oh nee, ich habe da echt keinen Bock drauf, mir das mit solchen Spielern wie mir oder mit Kollegen anzutun, mich darum zu ärgern. Das war so meine Gedanken. Wie gesagt, das war so, da war ich natürlich auch noch ein bisschen jünger und habe das so ein bisschen aus dieser Stressfaktor, kein Bock mit irgendwelchen Spielern, die dann vielleicht nicht glücklich sind, die unzufrieden sind. Ich meine, ich war auch mal auf der Bank gesessen oder auch mal auf der Tribüne und da habe ich mich da lustigerweise in den Trainer reinversetzt und habe mir gedacht, so, wenn da einer kommt zu mir, habe ich keinen Bock drauf. Mittlerweile habe ich da richtig Bock drauf und kann es natürlich auch argumentieren, weil ich diese Dinge auch selber letztendlich erlebt habe.
Und der Trainer Roberto Hilbert von heute, was würde er über den Spieler Roberto Hilbert von damals sagen, was ihn vielleicht am meisten stören würde?
Zum Glück hatte ich den Spieler nicht.
Weil?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das können viele Weggefährten aus meiner Karriere, glaube ich, bestätigen, dass ich das kann ich auch selber bestätigen, glaube ich, kein ganz einfacher Spieler war. Also ganz einfacher Spieler heißt, ich war natürlich super, super ehrgeizig und super, super, viel Wille steckte da auch in mir, was natürlich super positiv ist. Aber ich bin ein schlechter Schauspieler. Also sprich, ich kann, wenn ich mal nicht von Beginn an gespielt habe, dann konnte ich das nicht verbergen. Also für den Moment nicht verbergen. So, ich war dann sichtlich angepisst, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Und das hat dann auch jeder bemerkt. Und das heute, wenn ich drüber nachdenke, würde ich es anders machen. Natürlich, klar, wenn man dann zum Spiel fährt, wenn man dann im Stadion ist, dann pusht man seine Mannschaftskollegen und das habe ich auch immer getan. Aber man hat mir immer angesehen, dass ich natürlich absolut keinen Bock habe, auf der Bank zu sitzen. Und ich glaube, das würde ich mit dem Wissen heute nochmal die Zeit zurückziehen, würde ich das ganz, ganz anders machen.
Und wie gehst du heute mit einem Spieler um, der offensichtlich angepisst ist, dass er nicht in der Startelf steht?
Ich spreche mit ihm und sage ihm, dass ich ganz genau weiß, wie er sich gerade fühlt, weil ich selber einfach weiß, wie es damals war oder wie es für mich als Spieler war. Und ich kann 100% in diesen Spieler reinfühlen, weil ich genau seine Gedankengänge kenne und ganz genau weiß, wie er gerade gefühlt das ganze Trainerteam verflucht und sich denkt, boah, warum spiele ich nicht, warum lasse ich mich nicht spielen oder wie auch immer. Und ich versuche ihn dahingehend dann letztendlich zu packen halt, ne? So in dem positiven Sinne natürlich. Und mit ihm kurz, klar, vorm Spiel, wenn du dann in der Kabine bist, wenn du zum Aufwärmen gehst und so weiter und so fort, kannst du jetzt kein langes Gespräch führen. Aber den einen oder anderen, wenn ich das Gefühl habe, das muss jetzt sein, nehme ich ihn in den Arm und sage, pass auf, alles gut, ich weiß, wie du dich fühlst. Wärme dich trotzdem gut auf, sei dabei, sei motiviert. Am Ende bist vielleicht du derjenige, der heute das Spiel entscheidet, wie auch immer. So, solche Geschichten halt. Wie gesagt, dadurch, dass ich das halt einfach selber lange Jahre auch mitgemacht habe, gefühlt habe, spüre ich das einfach und kann da in Spiele einfach gut reinschauen.
Was ist denn als Trainer bisher am schönsten gewesen für dich?
Ganz ehrlich, meine ganze Zeit als Trainer ist schön. Also ich habe das Glück auch, dass ich in einem wirklich sehr, sehr schönen und sehr, sehr guten Trainerklima arbeiten darf mit unserem Cheftrainer Petr Ruhmann und unserem anderen Co-Trainer Daniel Adlung im Trainerteam. Wir haben da wirklich eine super Harmonie. Ich glaube auch vom Vorteil, dass wir uns einfach auch schon viele Jahre kennen. Wir respektieren uns. Wir wissen, was wir selber im Fußball letztendlich geschafft haben und was wir auch können. Und wir wissen auch, dass wir gut sind. Und es macht wirklich jeden Tag Spaß, die Dinge anzugehen, auf dem Platz zu stehen, jetzt natürlich aktuell leider nicht, aber die Zusammenarbeit, das ist einfach so Sachen, die da einfach Spaß machen.
Wie sieht dein Plan oder deine Gedanken aus, was die Trainerkarriere betrifft?
Mein ganz klares Ziel ist Fußballlehrer, Cheftrainer in der Bundesliga. So, das ist so mein persönliches Ziel, das will ich und werde ich auch erreichen. Also da bin ich total fokussiert drauf, weil ich ich sage immer für mich selber, ich war Spieler in der Bundesliga und ich will es auch als Trainer sein. Und ich weiß, dass der Weg oder wie der Weg aussieht oder welchen Weg ich zu gehen habe. Und den werde ich auch gehen und den werde ich auch zu 100% erreichen.
Das, was du gerade gesagt hast, das war ganz spannend. Das hat Norbert Elgert angesprochen, dass man genau das von seinen jugendlichen Spielern erwartet. Er ist ja seit 1996 A-Jugendtrainer auf Schalke. Und er sagt, wenn man eigentlich auch in dem Alter nicht weiß, warum man unbedingt Fußballprofi werden will oder wenn man es vielleicht aus Geldgründen macht, dann wird man es nicht schaffen. Also wie kriegst du in deine Spieler diesen Ehrgeiz rein, den du als Spieler hattest und den du jetzt als Trainer auch hast?
Zum einen denke ich, Vorleben, so das ist das eine. Ich denke schon, dass ein Spieler, das war zumindest bei mir auch so der Fall als Spieler, ich habe immer gemerkt, wenn ein Trainer das Ganze lebt und dann ist das auch auf mich letztendlich übertragen worden, weil ich dann sage, okay, der Trainer lebt das Ganze, so wie ich mir das auch persönlich vorstelle. Für den gehe ich durchs Feuer, sage ich jetzt mal so. Und ich denke, unsere Spieler merken das bei uns, dass wir wirklich in dem Thema zu 100% drin sind und dass wir das, was wir täglich letztendlich mit den Spielern machen, wie gesagt, dass wir das leben, dass wir da zu 100% von überzeugt sind und auch fokussiert sind auf dieses Thema. Und die Spieler merken das einfach. Klar muss man auch letztendlich verbal mit den Jungs kommunizieren und ihnen auch dadurch, oder sagen wir es mal so, dadurch, dass wir in der U23 einfach auch sehr viele junge Spieler haben. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Spielern, die ja letzten Sommer aus der U19 rausgekommen sind, ob bei uns oder in anderen Vereinen. Es sind alles noch junge Burschen, das darf man nicht vergessen. Für mich zählt aber das nicht als Ausrede oder sonst irgendwas dergleichen. Die Jungs müssen das, was wir ihnen auch vermitteln müssen, so schnell wie möglich merken, okay, Jugendfußball ist vorbei, jetzt beginnt der Männerfußball, ihr habt ein klares Ziel und dieses klare Ziel müsst ihr euch jeden Tag vor Augen letztendlich legen und euch wirklich extrem darauf fokussieren. Und meine Aufgabe oder auch, ja, oder so mehr letztendlich unsere Aufgabe als Co-Trainer ist auch, den Jungs das zu vermitteln, was bedeutet es, Profi zu sein? Was bedeutet es oder was braucht man, um Profi zu werden? Natürlich gibt es viele Faktoren, die da ja in so ein Zahnrad letztendlich mit rein spielen müssen. Du musst klar professionell sein, du musst vor und nach dem Training was tun und so weiter und so fort. Gewisses Glück gehört auch dazu. Aber ich denke, das, was Norbert auch gesagt hat, absolut richtig. Wenn man das nicht in dem Alter nicht weiß, warum man das macht, dann denke ich auch, dass es nicht, ja, dann braucht man ein bisschen mehr als Glück, um dann wirklich auch den Sprung noch zu schaffen.
Wie willst du als Trainer denn sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie ich als Trainer sein, so wie ich bin. So, ich werde mich, und das habe ich auch als Spieler gemacht, ich werde mich für niemanden ändern. So mein Charakter, das ist einfach, ich bin so, wie ich bin. Ich bin zum einen extrem ehrgeizig, das bin ich auch als Trainer. Natürlich, mein Vorteil ist, dass ich jetzt ja, ein bisschen älter bin, oder älter in Anführungsstrichen, ich bin erst 36, also ich bin kein alter Mann, aber ich habe extrem viel Erfahrung gesammelt in meinem Leben, privat wie auch beruflich. Und da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen ruhiger geworden wie vor 15, 20 Jahren, glaube ich. Sprich, gelassener. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich als Spieler ein Spiel verloren habe, dann war ich unfassbar angepisst. Also es hat mich unfassbar mega genervt. So zwei Tage später war ich immer noch total so, boah, nee, wie konnten wir dieses Spiel verlieren? Heute bin ich zum Glück erfahrener und habe auch nach dem verlorenen Spiel behalte ich die Ruhe und analysiere das letztendlich. Warum und weshalb haben wir heute das Spiel vielleicht nicht gewonnen, wie auch immer. So, und das ist, was ich auch letztendlich meinen Spielern vermittle oder versuche zu vermitteln. Klar, diesen Respekt, Disziplin, Professionalität, das gehört alles dazu. Aber auch ja, die Ruhe behalten. Keine Nerven verlieren, auch in schwierigen Situationen, in Drucksituationen. Und das ist, was ich versuche.
Von welchen deiner Ex-Trainer hast du was gelernt?
Gelernt habe ich von allen irgendwas, positiv wie negativ. Also auch von Trainern, wo ich vielleicht sage, die haben mich jetzt so nicht weitergebracht, habe ich wieder gelernt, okay, so möchte ich es irgendwann nicht machen. So möchte ich mit Spielern vielleicht nicht umgehen. Wie gesagt, ich habe von jedem Einzelnen was gelernt, weil ich hatte auch einige, ich glaube, ich weiß nicht, 13 oder 14 Stück in meiner Karriere, Jeder hat so seine eigene Überzeugung gehabt, was Fußball betrifft oder was auch Menschenführung, was extrem wichtig ist meines Erachtens im Fußball, seine eigene Meinung gehabt. Und ich habe da letztendlich von jedem Einzelnen was mitgenommen.
Und von dem, den du gerade angedeutet hast, von dem du gelernt hast, dass du nicht so kommunizieren möchtest wie er, kannst du da ein Beispiel nennen? Was war das für eine Situation, die du jetzt als Trainer definitiv anders handhaben würdest?
Ja, ich würde Spieler letztendlich nicht, ich habe es selber erlebt, wie gesagt, ich wurde, ein neuer Trainer ist gekommen, hat mich in den Himmel gelobt, weil er wusste, okay, jetzt ist eine Situation, jetzt brauche ich auch Leute, die Charakter haben, die vorangehen, die kämpfen, die wissen, worum es geht. Da war ich dann gut genug. Da habe ich dann auch jedes Spiel gemacht. Dann wurde es besser. Dann war die Saison zu Ende. Also dieser Trainer kam damals im Winter. Dann war die Saison zu Ende. Dann wurden zwar, okay, neue Spieler geholt. Die Karten wurden vielleicht in gewisser Weise neu gemischt. Und auf einmal saß ich auf der Tribüne. Und das sind Dinge, die ich nicht korrekt finde. Also es sind Sachen, wo ich sage, okay, wenn... Da gehört halt auch, wie gesagt, da ist einfach spielt der Respekt mit in die Karten. Da spielt auch vor allen Dingen Ehrlichkeit mit in die Karten. Wenn ich was ich definitiv besser machen möchte in meiner Trainerkarriere, wenn ich einen Spieler aus welchen Gründen auch immer nicht mehr möchte oder er jetzt vielleicht für die nächsten 1-2 Jahre einfach nicht mehr in das passt, was ich jetzt vorhabe, dann werde ich ihm das auch offen und ehrlich sagen und ihn nicht halt hinterrücks oder vorne rum so, ah, du bist ein cooler Typ, aber du sitzt jetzt auf der Tribüne, finde ich nicht cool.
Weil man da, glaube ich, dann auch heutzutage als Trainer auch viel zu schnell weg ist, oder? Also wir haben es ja in der Bundesliga in Mainz gesehen, als die Mannschaft gestreikt hat, weil man sich hinter einen Mitspieler gestellt hat, ein paar Tage später war der Trainer weg. Kann man sich diese Offenheit trotzdem als Trainer erlauben, dem Spieler so ganz knallhart zu sagen, hör zu, ich plane einfach nicht mehr mit dir? Oder ist es zu riskant?
Nee, ja, jein. Also das ist die Frage. Also ist die Frage natürlich, was ist als Beispiel, wenn man das so nennen darf, was ist in Mainz wirklich passiert? Ist es wirklich, war der Trainer ehrlich dem Spieler gegenüber oder sind andere Dinge vorgefallen? Das sind Sachen, die wir natürlich nicht wissen, was grundsätzlich auch gut ist, dass wir das irgendwo nicht wissen, weil es uns auch, glaube ich, nichts angeht. Aber ich denke, man muss das für sich selber entscheiden. Man kann das gar nicht so generell auf Trainer projizieren, soll das ein Trainer so machen oder nicht. Ich habe für mich entschieden, ich werde das so machen in der Zukunft, weil ich so bin, weil ich auch gerne Ehrlichkeit mir gegenüber hätte. Also ob das jetzt im Privatleben ist oder ob das auch bei mir im Beruf ist, wenn mein Verein sagt, pass auf, das passt so nicht mehr, okay, dann ist das so, dann können wir uns aber immer ehrlich in die Augen gucken und wir können normal miteinander umgehen. Und das habe ich halt als Spieler einfach immer verachtet, für mich selber einfach, weil ich mir sage, ganz ehrlich, wo ist das Problem, mir in einem 15 Minuten Gespräch oder wie auch immer das Gespräch dauern soll, nicht ehrlich ins Gesicht zu sagen, du pass auf, du passt nicht mehr in mein System oder du bist einfach nicht mehr gut genug oder wie auch immer, ob das dann so stimmt oder nicht, aber es gibt zum Beispiel zumindest Argumente, die man auf den Tisch legt und dann kann ich auch damit umgehen, ob ich das genauso sehe oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte, aber ich kann zumindest dem Trainer, egal wo ich ihn irgendwann wieder begegne, in die Augen gucken, ihm Hallo sagen, sage ich jetzt mal, und ihm den nötigen Respekt geben oder diesen Grundrespekt, wie ich es nenne, nicht mehr und nicht weniger. Aber man kann ehrlich miteinander umgehen. Und das ist, denke ich, schon so eine wichtige Eigenschaft aus meiner Sicht.
Heißt dann nämlich also, der Trainer hat in dem Moment vergessen, dass der Mensch eigentlich noch wichtiger ist als der Fußballer, richtig?
Ja, richtig.
Von welchem Trainer hast du in puncto Ansprache, Motivation dich vielleicht am meisten packen lassen als Spieler?
Gute Frage. Also es waren einige dabei. Also zum Beispiel so ein Trainer wie Christian Groß, den fand ich immer sehr, sehr spannend, den ich in meiner Zeit in Stuttgart hatte. Zum Beispiel, wer auch immer sehr spannend war, war zwar nicht mein Cheftrainer, aber eine kurze Zeit mein Co-Trainer, Peter Hyballa zum Beispiel, der war so vorm Spiel auch so elektrisierend, wo du dir im ersten Moment gedacht hast, was ist los, Peter, alles okay bei dir? Aber im Nachgang denkst du dir, boah, der hat dich richtig nochmal so 5 Minuten vorm Spiel nochmal so richtig auf die Höhe gebracht. Und das waren so vielleicht jetzt so aus dem Stegreif die zwei, wo ich sage, die haben mich so immer wieder gepackt. So ein Taifun Korkut zum Beispiel war auch so ein Typ auf eine andere Art und Weise, wo ich sage, ja, dem bin ich gefolgt, da hatte ich Bock auf den. Ja, wie gesagt, es gab noch den einen oder anderen, wo ich sage, ja, das war gut, da habe ich einiges mitgenommen. Ja, wie gesagt, von jedem was mitgenommen.
Mit welchen Worten vielleicht? Hatte ich einen Hyballer, hatte ich Korkut, hatte ich groß gepackt?
Gute Frage. Weiß ich gar nicht mehr, welche Worte die benutzt. Ich meine, Peter ist halt einfach durchgedreht und hat nochmal einen so auch mal am Trikot gepackt und so, du bist ein Champion so ungefähr, du bist ein guter Spieler. So, geh raus und zeig das den Leuten da draußen. Christian Groß hat das vielleicht mehr auf eine andere Art, eine charmantere Art ein bisschen gebracht. Taifur Korkut hat das auch so mehr so gar nicht so direkt vor allen Spielern, sondern mehr so einen Spieler mal zur Seite noch mal kurz genommen und gesagt, pass auf, du bist das Beste, was wir haben auf dieser Position, geh raus und mach dein Ding so ungefähr, mach dir keinen Kopf um irgendwas, sondern spiel deine Stärken aus und dann wird alles gut und ja, jeder so auf seine Art, aber immer wieder motiviert.
Wenn Trainer entlassen werden, dann heißt es oft, er habe die Mannschaft nicht mehr erreicht. Du hast das vielleicht als Spieler auch auf der anderen Seite miterlebt. In welchen Punkten hat dann so ein Trainer, der kurze Zeit später dann vielleicht entlassen wurde, dich oder euch als Mannschaft oder dich als Spieler nicht mehr erreicht?
Die Mannschaft nicht erreicht. Was bedeutet das? Das ist immer so die Frage, das sagt man ja immer so schnell, die Mannschaft nicht mehr erreicht. Dann sollte man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und sagen, okay, was, in welchem Punkt hat er wem nicht mehr erreicht? So, das ist so die meine Fragestellung immer gewesen. Ich habe es tatsächlich sehr oft erlebt, dass ein Trainer entlassen wurde. Ich bin ganz ehrlich, bei dem einen oder anderen, ohne Namen nennen zu wollen, war ich nicht unglücklich, dass er dann auch weg war. War letztendlich auch meine eigenen Situation in dem Fall dann geschuldet, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich nicht gespielt, jetzt kommt vielleicht neu, jetzt kriege ich eine neue Chance. Das braucht mir auch kein Spieler erzählen, dass man sich dann nicht irgendwo dann in einem gewissen Punkt freut, nicht freut, weil ein Mensch vielleicht seinen Arbeitsplatz verloren hat, das überhaupt nicht. Da geht es ja letztendlich auch gar nicht darum. Ich sage mal, ein guter Trainer, das ist so meine Meinung, einen guten Trainer sieht man erst dann, wenn es auch mal nicht so gut läuft. So jeder, genauso wie einen guten Spieler, sieht man erst, wenn es mal nicht so gut läuft. Weil ich sage, auf einer positiven Welle kann jeder schwimmen. Man sieht dann erst wirklich Charakter oder auch Eigenschaften oder so gute Eigenschaften, wenn man vielleicht mal 2, 3 Spiele verloren hat. Wie reagiert dann ein Mensch? So, wie reagiert dann der Trainer oder wie reagiert dann der Spieler?
Also kann man das Märchen komplett streichen? Also die Mannschaft spielt niemals bewusst gegen den Trainer?
Ich kann das so nicht bestätigen, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich kann mich mit Absicht schlecht spielen. Das funktioniert nicht. So, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich spiele jetzt, schlag die Flanke jetzt extra schlecht rein, so dass wir kein Tor schießen, dass der Trainer rausfliegt. Das ist aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Erfahrung absoluter Quatsch. Natürlich gibt's, wenn du manche Mannschaften vielleicht auch jetzt in der Bundesliga oder wo auch immer siehst, wo du dir denkst, so meine Güte, ich meine, wie können die wieder verlieren? Das ist doch nicht möglich. Ich glaube nicht, dass das ein Spielen gegen den Trainer ist. Das funktioniert gar nicht. Wenn du auf den Platz gehst, als Spieler willst du dieses Spiel gewinnen, egal wie, weil du nicht nur, es geht ja Nummer eins um Punkte. Es geht, man muss es einfach sagen, es geht auch um Geld. So, das muss man einfach so ehrlich dann auch sagen. Und du willst natürlich lieber Erfolg haben wie, oh, jetzt wieder verloren, jetzt kriege ich wieder einen auf die Nuss. Egal von welcher Seite, es wird wieder Kritik hageln. So, da habe ich keinen Bock drauf. So, deswegen glaube ich nicht, dass man aktiv gegen einen Trainer spielt.
In welchen Dingen muss der Top-Trainer denn besser sein als vielleicht in anderen Punkten? Also gerade Krisenmanagement hast du gerade eben angedeutet. Wäre das die Antwort auf die Frage oder gibt es da noch was anderes? Eine Eigenschaft, die der Top-Trainer haben muss, die vielleicht so viel wichtiger ist als ein paar andere Dinge, die man vielleicht vernachlässigen kann als Trainer?
Ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir jetzt Dokus angeguckt über Pep Guardiola, über José Mourinho. Ich habe mir auch viele Videos zum Beispiel über Jürgen Klopp, den ich extrem feier, geguckt und so. Ich glaube, was diese Menschen anders machen, ist, glaube ich, diese menschliche Ebene. Ich glaube, dass die einfach auf der menschlichen Ebene eine gute Menschenführung haben. Die können eine Mannschaft in der Gesamtheit wirklich gut führen. Und ich glaube, das ist wie zu Hause letztendlich eine zufriedene Frau, zufriedenes Leben. Und im Fußball ist es genauso. Zufriedene Mannschaft, zufriedenes Leben letztendlich. Und ich glaube auch, wenn du es schaffst, wirklich jeden Einzelnen in irgendeiner Form positiv zu führen oder auch positiv zu behandeln, ich sag mal so, ein Spieler auch, der vielleicht im Moment Spieler 15, 16, 17 ist, sage ich jetzt mal so, ja, der vielleicht nicht so viel spielt, aus welchen Gründen auch immer, den trotzdem das Gefühl immer geben, ey, du bist ein extrem wichtiger Spieler in meiner Mannschaft. Und wenn ich dich brauche, weiß ich, ich kann mich zu 100% auf dich verlassen. Und ich weiß, wenn du auf dem Platz stehst, wirst du alles raushauen, was nur so geht. Und ich glaube, diese genannten Trainer sind klar fachliche Komponenten. Das sind absolute Fußballgurus, das muss man einfach so sagen. Aber ich glaube auch, gerade so ein Jürgen Klopp, das, was ich auch aus von Spielern höre, die unter ihm gearbeitet haben oder unter ihm spielen durften, die haben gesagt, der hat mich jede Woche gepackt, also verbal gepackt. So, der konnte einfach gut reden. Mein Cheftrainer Petr Ruman zum Beispiel war bei ihm unter Mainz und er sagt, das war unglaublich. Wenn ich gefühlt für mich gerade am Boden war, kam Jürgen Klopp und hat mich mit drei Worten gefühlt wieder aus dem Loch geholt. So, und ich war auf dem Platz und habe auf einmal 100% Energie gehabt. Und das sind, glaube ich, Fähigkeiten, die hat man oder hat man nicht. Weiß nicht, ob man die erlernen kann. Keine Ahnung, vielleicht kann man sie erlernen. Da muss man vielleicht dann persönlich an sich arbeiten. Aber ich glaube, das sind auch so wichtige Faktoren, warum ein Mourinho, warum ein Guardiola, warum ein Jürgen Klopp letztendlich an der Spitze des Fußballtrainers sind.
Jetzt hast du drei extrem erfolgreiche Vereinstrainer genannt. Du hast aber auch in der Nationalmannschaft gespielt. Da geht man dann vielleicht als Trainer, weil man die Spieler natürlich viel weniger sieht, anders um als der Vereinstrainer mit dir als Spieler. Hast du die Erfahrung gemacht oder was lernt man oder was konntest du von Joachim Löw als Trainer lernen?
So wie du es gesagt hast, ich glaube, es ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise, was man auch als Nationalmannschaftstrainer oder in dem Fall Bundestrainer machen muss, weil du halt nicht täglich mit den Jungs zusammenarbeitest. Ich glaube, so das, was ich immer empfunden habe, Thema Nationalmannschaft, war so in dem ersten Ding so wohlfühlen. Man soll sich wirklich zu Hause fühlen, man soll sich willkommen fühlen bei der deutschen Nationalmannschaft und das war aus meiner Sicht auch immer der Fall. Weil du letztendlich auch nicht die mega Zeit hast, jetzt da Dinge super oft zu trainieren oder einzustudieren, weil die Jungs, die kommen, ich meine, wenn man so einen Spieler sieht wie zum Beispiel Toni Kroos oder jetzt in jungen Jahren Kai Havertz oder wie auch immer, wie sie alle heißen, die unfassbar viele Spiele haben in diesen Perioden, Champions League, Liga, Pokal und was auch immer dazugehört. Und dann fährst du noch zur Nationalmannschaft, hört sich so negativ an, du darfst dann zur Nationalmannschaft fahren. Ich glaube, da ist die erste Herangehensweise, wir wollen die Jungs jetzt erstmal holen, wollen ihnen ein gutes Gefühl geben und dann arbeiten wir Richtung Spiel. Und ich glaube, ich meine, man sieht es ja, auch wenn jetzt gerade so ein bisschen Kritik der Nationalmannschaft geübt wird, aber ich denke, die letzten Jahre sprechen für sich.
Trotzdem, neulich war die Einschaltquote bei Bares für Rares höher als beim Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und viele haben sich davor echauffiert, dass die DFB-Elf von Stuttgart nach Basel geflogen ist und nicht mit dem Zug oder mit der Bahn gefahren ist. Weitere Kritikpunkte sind ja, dass sich der DFB immer mehr von seinen Fans entfernt. Also kannst du diese Anti-Stimmung gegen den DFB, gegen die Nationalmannschaft nicht verstehen? Oder doch?
Sowohl als auch. Also die Frage ist, warum regt man sich auf, wenn eine Mannschaft nach Basel fliegt? So, ich bin halt da nicht so der Typ für, ich habe das gar nicht mitbekommen. So erst im Nachgang, wo das Thema so ein bisschen zum Beispiel, wenn man jetzt das Thema kurz anspricht, wie das Thema so öffentlich dann war, wo ich erst gesagt habe, so was ist das Problem, wenn die Mannschaft jetzt kurzfristig nach Basel fliegt? Da wird schon ein Plan dahinter stecken. So, warum diskutiere ich das? Aber es ist so ein bisschen auch, es ist ein bisschen unsere Mentalität. Also in Deutschland. So, warum diskutiere ich über Dinge, die eigentlich gar nicht zu diskutieren sind, weil es gar keinen irgendwie so interessiert? So, man bringt halt immer wieder Themen ins Spiel. Klar, wenn man dann das erstmal liest in der Öffentlichkeit, die Berichterstattungen als, sage ich jetzt mal, Fan und als Leser, dann sagt man auch, ja, was machen die da schon wieder? So, da regen die Leute sich erstmal auf, ohne überhaupt hinterfragt zu haben, warum ist das passiert? Was ist der Sinn dahinter? Also klar, wenn du reinblicken kannst du nicht als Fan, das funktioniert nicht. Ich habe auch oft als Spieler die Diskussion gehabt mit Fans oder auch mit Freunden, die halt gar keinen Blick hinter die Kulissen hatten. Woher sollen sie es auch haben? Ich glaube, es ist so ein bisschen, klar, der Fokus ist natürlich extrem auf der deutschen Nationalmannschaft, weil sie unser Land repräsentieren. Und ich glaube, klar, wenn man das auch als ehemaliger Spieler oder als Trainer sieht, waren die Leistungen oder die Ergebnisse vor allen Dingen in den letzten Monaten nicht das, was man von unserer Nationalmannschaft kennt oder was man auch erwartet. Klar, die Erwartungshaltung ist extrem hoch. Gerade nach 2014 ist sie natürlich noch extremer gestiegen. Wir haben jetzt auch mehr Spieler, die im Ausland spielen, die in der Premier League spielen oder mit Ter Stegen bei Barcelona oder Bernd Leno bei Arsenal und so weiter, spielen alle bei großen Clubs. Da erwartet man natürlich extrem viel. Aber ganz ehrlich, unsere Jungs, das sind viele, viele junge Spieler, die gerade auch so diesen Wandel mitmachen. Sie werden jetzt zu Führungsspielern herangewachsen oder werden zu Führungsspielern erzogen. Gebt ihnen doch einfach mal eine Zeit. Auch unsere deutsche Nationalmannschaft kann mal eine Phase haben, wo es nicht so gut läuft. Wie man bekanntlich kennt, wenn es dann zum Turnier kommt, dann sind wir wieder da. Und ich mache mir da echt keine Sorgen, weil die Jungs, die da aktuell spielen, das sind absolute Raketen. Wie gesagt, angesprochen, Kai Havertz für mich der Spieler der Zukunft, Timo Werner der Spieler der Zukunft, Leroy Sané und so weiter, wie sie alle heißen. Also kann ich, glaube ich, noch 10 andere nennen. Joshua Kimmich, leider verletzt im Moment, aber eine absolute Rakete und ich mache mir da gar keine Sorgen.
Also sind das dann Nebenkriegsschauplätze für dich, die medial stattfinden, aber gar nicht stattfinden müssen, weil sich der DFB zum Beispiel eben auch Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat und dann eben von Stuttgart nach Basel fliegt. Also sind das Dinge, die dich als Spieler oder dich als Trainer auch eigentlich ja gar nicht betreffen und du sagst, ja, so ein Fass müsste man eigentlich gar nicht aufmachen, es geht ums Sportliche in erster Linie.
Absolut richtig. Ich glaube auch, dass dieses Thema Basel, glaube ich, auch nur, weil halt jetzt diese Corona-Zeit ist. Ich glaube, sonst hätte das einfach keinen interessiert. So sehe ich das.
Dann danke soweit, dass wir dir in den Kopf des Trainers blicken durften. Wir reden beim nächsten Mal weiter. Freut mich sehr, dass wir dann auch noch ein bisschen weiter über die Nationalmannschaft sprechen, über deine Zeit damals, aber auch über Trainingsgestaltung und über Teambuilding. Herzlichen Dank bis hierhin, Roberto Hilbert, und bis zum nächsten Mal.
Bitteschön, nichts zu danken.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de